anderem bei Dieter Boris zum Thema Finanzkrisen in Schwellenländern, habe da Argentinien und Südkorea untersucht. Und ja, seit ein paar Jahren arbeite ich für die Abgeordnete Sarah Wagenknecht, die jetzt auch für den Bundestag kandidiert. Und ich war, sie war im Europäischen Parlament zuständig für den Ausschuss Wirtschaft und Währung. Das heißt, ich habe da in Europa ein bisschen verfolgen können, was da in Sachen Finanzmarktregulierung passiert bzw. nicht passiert ist. Und ja, ihr habt mich eingeladen zum Thema Wandel der globalen Institutionen in der Krise. Ich will mich beschränken auf zwei Institutionen, einmal die G20 bzw. auf diesen ganzen Prozess von den G8 zu den G20. Will versuchen, den zu erklären und zu bewerten. Und will auch einen Ausblick geben auf den G20-Gipfel, der nächste Woche stattfindet in Pittsburgh. Und die zweite Institution, auf die ich eingehen will, das ist der Internationale Währungsfonds. Und die Frage...
Ja, geht auch.
Dankeschön. Der Internationale Währungsfonds und die Frage, ob er sich vom Zwangsvollstrecker im Interesse der westlichen Banken reformiert, vielleicht zu einem Art Entwicklungshelfer oder wie die Reformen da zu bewerten sind. Ja, vielleicht erstmal zu den G8. So sahen sie aus in Heiligendamm. Gruppenbild mit Dame. Es sind 9 Leute auf dem Foto, weil ganz rechts ist noch Manuel Barroso, der Vorsitzende der EU-Kommission, der jetzt auch wieder wieder ernannt worden ist zum Vorsitzenden der EU-Kommission. Ist ein Portugiese, ein konservativer Neoliberaler, wie gehabt.
Früher Maoist,
mag sein. Und so sehen sie aus, die G20, schon ein Gruppenbild mit 2 Damen und auch schon 2 Turbanen dabei, Saudi-Arabien und Indien, auch ein ganz Schwarzer. Vielleicht kurz, wer sind die G20? G8, wisst ihr sicher, USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada, Russland. Wobei Russland auch noch nicht so lange dabei ist, bei diesem großen Gipfeltreffen war ja lange Zeit G7. Und G20, das sind halt die G8 und dazugekommen sind China, Indien, Brasilien, Argentinien, Indonesien, Türkei, Mexiko, Südkorea, Saudi-Arabien, Australien und Südafrika, und es hat sich eingebürgert, dass bei diesen Treffen auch die jeweilige EU-Ratspräsidentschaft anwesend ist und Vertreter der Zentralbanken, also hier auch der EZB, und Vertreter von IWF und Weltbank sitzen da auch alle dann dabei. Ja, ist es ein Fortschritt? Auf den ersten Blick, denke ich, sieht es schon so aus. Ein großer Kritikpunkt bei den G8 war ja, ich meine, hier steht es, auf sie entfallen 43% der Wirtschaftsleistung, 40% des weltweiten Handels, aber sie vertreten nur 13% der Weltbevölkerung. Und das war ja ein ganz wichtiger Kritikpunkt bei den Protesten in Heiligendamm, dass man gesagt hat, hier, was können sich eigentlich 13%, also Regierungen, die nur 13%, wenn überhaupt, der Bevölkerung vertreten, anmaßen, die Regeln für die gesamte Weltwirtschaft zu bestimmen. Ja, das Argument, mit dem hat man es natürlich zukünftig schwieriger, denn die G20 stehen nicht nur für 90% der weltweiten Wirtschaftsleistung und 80% des Handels, sondern auch für 2/3 der Weltbevölkerung. Wobei man natürlich halt die Frage immer stellen muss, wen repräsentiert so eine Regierung? Repräsentieren die vielleicht nur sich selbst oder nur die Eliten und nicht die Bevölkerung? Das ist halt der Punkt. Ja, wie kam es dazu, dass wir es plötzlich mit den G20 zu tun haben, statt den G8. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Prozess, der unumkehrbar geworden ist. Dass die G20 jetzt das Hauptgremium des weltweiten Krisenmanagements geworden sind. Und zwar jetzt mit dieser Krise ist das eine neue Entwicklung. Ein Hintergrund ist, dass es eine Folge ist der wachsenden Bedeutung von großen Schwellenländern wie China, Indien, Brasilien, es war einfach nicht mehr möglich, Treffen abzuhalten, wo China nicht mit am Tisch sitzt. Damit zu tun hat eben auch, dass auch USA immer mehr ökonomisch auch abhängig sind von dem, was in China passiert. Das hat mit den Währungsreserven zu tun, die China besitzt. Also Entscheidungen von China bezüglich haben auch Einfluss auf die USA, auf die Weltwirtschaft. Was dann vielleicht noch eine Rolle gespielt hat, ist, dass diese Krise im Gegensatz ja zu vielen früheren Krisen im
den Zentren der Finanzwelt, also Wall Street, City of London, ihren Ausgang nahm und da auch besonders schon gewütet hat. Das heißt jetzt nicht, dass die sozialen Folgen nicht woanders schlimmer sind, aber jetzt im Unterschied etwa zur Asienkrise oder zur Schuldenkrise der Dritten Welt ist das eine Krise, von der auch vor allem die USA betroffen sind. Deswegen, ich interpretiere diesen ganzen Wechsel von den G8 zur G20 einfach auch als Versuch der reichen Staaten, der G8-Staaten, die Lasten der Krise auf mehr Schultern zu verteilen. Gibt es zum Beispiel jetzt die Aufforderung auch an China und Brasilien, die sollen doch auch jetzt mehr Gelder an den IWF geben. Und es ist insgesamt, kann man vielleicht als Versuch sehen, eine überholte und nach wie vor neoliberale Weltwirtschaftsordnung dadurch zu stabilisieren, dass man eben wichtige Länder darin einbindet irgendwie. In dem Zusammenhang vielleicht ein Blick in die Geschichte zurück, oder weil ich denke, da gibt es ein paar Gemeinsamkeiten zwischen den G8 und den G20. Beide Institutionen sind wichtig geworden oder gegründet worden als Reaktion auf Krisen. Das erste G8 oder G6-Treffen fand statt 2 Jahre nach der ersten Weltwirtschaftskrise 1973, also 1975 fand dann ersten Treffen statt. G20, da war das erste Treffen 2 Jahre nach der Asienkrise 1999 und wie gesagt, jetzt mit dieser Krise setzen sich die G20 als Forum der Global Governance richtig durch. Ja gut, das habe ich schon gesagt, Ziel, es geht um die Aufrechterhaltung einer Weltwirtschaftsordnung, die, und das ist wichtig, die zunehmend in Frage gestellt wird. Und es geht dabei um die Umgehung und dadurch eine Schwächung der Vereinten Nationen. Das ist besonders deutlich in den 70er Jahren gewesen. 1974 gab es nämlich von der Vollversammlung der Vereinten Nationen den Vorschlag, eine neue Weltwirtschaftsordnung zu errichten. Und man kann sagen, dass diese G8-Treffen ein Jahr später, 1975, ein Versuch war, dagegen zu steuern, da unbedingt was zu unternehmen, dass das nicht Wirklichkeit wird. Und jetzt ist eigentlich ein ganz ähnlicher Prozess, weil wir haben auch in Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise jetzt ein Gremium in den Vereinten Nationen, beauftragt von der Vollversammlung der Vereinten Nationen, also von den G192, die beauftragt sind, neue Regeln zur Reform der Wirtschaftsordnung zu erarbeiten. Die Vorschläge sind auch sehr gut und auch jetzt sieht man eben, dass die G20 vielleicht ein Versuch sind, diesem Prozess, der in den Vereinten Nationen stattfindet, irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, komme ich jetzt zu den Ergebnissen der Gipfeltreffen. G20 habt ihr sicherlich mitbekommen, also erstes Treffen war schon im Oktober letzten Jahres in Washington, meine ich, also in den USA. Dann war ein Treffen in London im April. Und die wichtigsten Ergebnisse auf dieser Treffen war, das habt ihr sicherlich mitbekommen, das wurde oft betont, dass gesagt wurde, es darf jetzt kein Finanzmarkt, kein Finanzprodukt und keine Region der Welt darf mehr ohne Aufsicht bleiben. Also es ist diese Forderung nach Transparenz, alles muss endlich irgendwie beaufsichtigt werden. Eine zweite Forderung, es soll strengere Eigenkapitalvorschriften für die Banken geben, dass die eben nicht mehr beliebig endlos Kredite vergeben dürfen. Und ein drittes Thema, was immer wieder vorkommt in den Diskussionen, dass man die Gehälter der Manager irgendwie begrenzt, dass die nicht mehr so gierig sind und nur noch auf den kurzfristigen Profit schielen. Ja, warum? Ich finde, dass das magere Ziele sind, die man sich setzt, dazu später noch. Also viele wichtige Themen kommen da gar nicht vor, das ist das eine. Aber was noch schlimmer ist, noch nicht mal die Ziele, die man sich gesetzt hat, ist man in der Lage umzusetzen. Das habe ich jedenfalls in Europa verfolgt. Da gab es dann Gesetzesentwürfe zum Thema Hedgefonds, die schon ziemlich löchrig waren, weil man hat gesagt, nur Fonds ab einer bestimmten Größe werden kontrolliert, was natürlich gleich das Schlupfloch offen lässt, dass halt die Fonds sich dann aufsplitten in ganz viele kleine Fonds. Aber was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass auf Druck der Finanzindustrie aus Großbritannien und aus anderen Ländern jetzt schon versucht wird, diese mickrigen Gesetze weiter zu entschärfen, zu durchlöchern. Es ist jetzt schon wieder die Diskussion, es wird zu viel reguliert, überreguliert und das ist schlecht für unseren Finanzplatz. Und ein ähnliches Ergebnis war es auch in Bezug auf diese Eigenkapitalvorschriften. Da geht es halt auch um diese Frage der Verbriefung von Krediten, also dass Kredite weiter verkauft werden können. Da war die Forderung, die Banken sollen einen größeren Teil in ihrer eigenen Bilanz, in ihren eigenen Büchern behalten, einen größeren Teil des Risikos. Erst hieß es 20%, dann hieß es 10%. Jetzt im Gesetzesentwurf steht 5% dieser Kredite sollen noch in den Büchern bleiben, aber das ist natürlich, nicht besonders viel. Und gut, was Managergehälter betrifft, da weiß ich nicht genau. Das kann schon sein, dass sie sich da auf irgendwas einigen, weil das halt so ein Thema ist, was die Leute vor allem besonders erregt. Ich habe da jetzt was gehört, dass die amerikanische Zentralbank irgendeine Klausel einfügen will, dass die Manager, wenn sie, dass die möglicherweise was zurückzahlen müssen, wenn halt die Bank Verluste macht. Und aber man muss ja auch sehen, sowas funktioniert ja auch andersrum. Zum Beispiel ist es ja so, dass deutsche Bankchef Ackermann hat, glaube ich, im letzten Jahr auf sein Gehalt verzichtet. Aber was hindert ihn denn daran, dafür im nächsten Jahr doppelt so viel zu verlangen? Also ich meine, das ist die Frage, ob da eine Begrenzung kommt oder wie das durchsetzbar ist. Ich glaube es noch nicht. Ja, hier ein paar Punkte, die ich finde, die auf die Agenda gehören und die bei den G20 so gut wie kein Thema sind. Wobei das Erste, das ist ganz wichtig, das hat tatsächlich vor dem letzten G20-Gipfel in London haben China und unterstützt von Russland haben sie dieses Thema auf die Agenda gesetzt, nämlich den US-Dollar als Leitwährung einfach abzuschaffen und durch ein neues Währungssystem zu ersetzen. Ein Währungssystem, was auf Sonderziehungsrechten basiert, das heißt, was einfach auf nicht mehr eine Währung zur Grundlage hat, sondern verschiedene Währungen, also US-Dollar, Euro, Yen und so weiter, also dass einfach dass eine multilaterale, eine demokratischere Währungsordnung wird, die dann auch stabiler ist. Ja, anderer Punkt, Kontrolle des Kapitalverkehrs. Da vielleicht nur als Anmerkung, dass ja jetzt womöglich, wenn das Referendum in Irland nicht erfolgreich ist, dann kann es ja kommen, dass der Vertrag von Lissabon unterzeichnet wird und ein Grundsatz dieses Vertrags ist ja auch die Freiheit des Kapitalverkehrs und das wird dann mit dem Vertrag von Lissabon quasi bestätigt als wirtschaftspolitische Grundverfassung für ganz Europa, was ich total fatal finde, weil dadurch halt ganz so viele Maßnahmen gar nicht möglich sind, von der Verfassung her nicht erlaubt sind. Weitere Punkte, Spekulation verbieten, Finanzprodukte, Derivate, Public-Private-Partnerships, Leerverkäufe, vieles, denke ich, ist total unnötig, kann man einfach verbieten, ohne jeden Schaden für die Bevölkerung. Neue Regeln im Welthandel und was ich ganz wichtig finde, und das wird oft vergessen, leider auch habe ich das in der Stieglitz-Kommission nicht gefunden, dass man diese ganzen Rentenprivatisierung, die ja Unmengen an Kapital überhaupt erst auf diese privaten Finanzmärkte gespült hat, dass man die zu stoppt oder versucht rückgängig zu machen. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in Deutschland, wobei diese großen Pensionsfonds sind halt in den USA und Großbritannien und die verwalten einfach Unmengen an Kapital und dadurch sind halt auch wird die Bevölkerung reingerissen in dieses Spekulationsspiel, weil das sind dann halt auch deren Renten, die da womit spekuliert wird. Und wichtiger Punkt, aber das hast du schon gesagt, Umverteilung, dass man diesen extremen Reichtum, der da oben entstanden ist und diese extreme Zusammenballung, Konzentration von Kapitalmacht bei immer weniger Leuten, dass das eigentlich das Hauptproblem ist, was auch zu diesen Krisen beiträgt. Und die Krisen tragen auch eigentlich zu einer weiteren Konzentration von Kapital bei. Das ist ein Problem. Ja, das sind leider keine Themen beim G20-Gipfel. Ein wichtiges Ergebnis hat der Gipfel aber gebracht, der G20-Gipfel in London. Und zwar wurden die Ressourcen des Internationalen Währungsfonds um 500 Milliarden Dollar erhöht und damit etwa verdreifacht. Und, das habe ich schon erwähnt, es wird Druck gemacht auf die Schwellenländer, sich an dieser Aufstockung zu beteiligen. was diese Aufstockung angeht, ein Teil davon kommt, ich glaube 100 Milliarden sollen aus Japan kommen, auch etwa so viel aus der EU. Aber gleichzeitig, das ist natürlich neu und interessant, dass ein Teil davon auch über Sonderziehungsrechte, eine Neuausgabe von Sonderziehungsrechte aufgebracht werden soll, was eine gute Idee ist. Ja, was sind Sonderziehungsrechte? Das ist eine Art Kunstgeld, das wird halt nach den Einlagen beim IWF von den Mitgliedsselbern selber geschaffen und auch nach den Quotenanteilen auf die einzelnen Länder verteilt. Das ist, bislang gab es immer Proteste dagegen, dass man auf diese Weise quasi Geld, Liquidität schafft, aber das ist halt jetzt durchgegangen, aber da kann vielleicht Petro später auch noch was zu sagen. Ja, wieso beurteile ich auch das nicht so positiv? Dass man muss halt sehen, in welcher Situation plötzlich dieser IWF so eine neue Geldspritze erhält. Kurz vor der Krise war nämlich der IWF so gut wie bedeutungslos geworden. Kein Land wollte mehr von diesem Fonds Kredite haben, aus gutem Grund. Ich glaube, das einzige Land, was noch Kredite hatte, war die Türkei und auch die waren dabei, die abzuzahlen. Es war sogar so, dass Länder wie Argentinien mit Unterstützung von Venezuela versucht haben, vorzeitig aus diesem IWF-Programm rauszukommen, weil der IWF sich in alle Bereiche der Wirtschaft eingemischt hat, weil diese Konditionen, diese Auflagen so negativ sich ausgewirkt haben. Wegen den IWF-Programmen haben auch die vielen Entwicklungsländer angefangen, überhaupt diese ganzen Reserven überhaupt erst aufzubauen, damit sie bloß nicht in die Gefahr geraten, auf den IWF jemals angewiesen zu sein. Und ganz wichtig, in Asien als auch in Lateinamerika gab es Bewegungen für Alternativen aufzubauen. Alternativen zum IWF, einmal die Bank des Südens, aber auch in Asien, China, etwa diese Chiang Mai-Initiative nennt die sich, wo es halt auch um eine Kooperation von Zentralbanken in Währungsfragen geht. Ja, und genau in dieser Situation, wo also der IWF in Frage gestellt wird, in die Krise gerät, keiner den eigentlich mehr haben will, kommt halt durch den G20-Gipfel dieser Beschluss, mehr Geld für den IWF, wir brauchen ihn ganz dringend, um diese Krise zu bewältigen. Und ich sehe das auch sehr kritisch. Ich spare mir vielleicht die Kritik, weil die, denke ich, bekannt ist. Also was am IWF so schlimm ist. Ja, vielleicht ein paar Punkte. Er besteht in der Regel auf Privatisierung. Also er gibt Kredite nur, wenn umgekehrt. Also kann man sich wirklich vorstellen wie so ein Zwangsvollstrecker, der dann halt anklopft bei den Leuten und sagt, habt ihr nicht noch irgendwas, was ihr uns geben könnt im Gegenzug, weil ihr seid ja verschuldet und gebt mal alles her, was ihr habt. Kapitalmarktliberalisierung, da geht es um, dass die Länder ihre Tore aufmachen für Finanzinvestoren, für Spekulanten. Und das ist auch ganz fies. Gleichzeitig verlangt dann nämlich eine hohe Zinspolitik. Das heißt, die Länder sollen ihre Zinsen erhöhen auf 10%, 15%, weil sie müssen ja Kapital anziehen. Das heißt, es ist quasi eine super Profitsituation für diese Investoren geschaffen. Die gehen in das Land rein, streichen super Profite ein und können das Land dann wieder verlassen und es kommt dadurch noch tiefer in die Krise letztlich rein. Ja, dritter Punkt, Preiserhöhungen für Nahrungsmittel, Wasser, Energie. Das ist dann ein Punkt, der regelmäßig dann auch zu Aufständen führt, die dann militärisch bekämpft werden. Oft Brasilien, nenne ich Brasilien, Bolivien. Also es gibt viele Länder, wo diese Aufstände. Also es ist fast eine Regel im Regelfall, dass nach dieser Vereinbarung von Kreditverträgen mit dem IWF es zu Aufständen kommt. Ja, und dann natürlich Freihandel, wobei von Freihandel kann da keine Regel sein, sondern es geht darum, dass man Gesetze ändert im Interesse westlicher Konzerne. Ja, nun gibt es das Argument, dass ja der IWF sich geändert habe, dass er ja nicht mehr der alte IWF ist, dass er jetzt der liebe IWF ist und dass auch die Länder des Südens jetzt plötzlich viel mehr Einfluss haben im IWF. Ich habe wirklich solche Artikel gefunden aus dem letzten Jahr, weil 2008 gab es eine große Stimmrechtsreform. Da hieß es, die Stimmen im IWF der armen Länder wurden verdreifacht. Also arme Länder haben jetzt einen dreimal so großen Stimmrechtsanteil. Ich habe dann vorgestern mal versucht, das auszurechnen. Und also entweder die Stimmen der armen Länder waren vorher so gering, dass auch eine Verdreifachung nichts groß geändert hat. Ja, kann ja nicht anders sein. Jedenfalls ist es so, dass halt der Süden gerade mal 2,5% an Stimmrechten hinzugewonnen hat, während umgekehrt halt die reichen Länder EU, USA plus Kanada haben die Mehrheit. Und wer zahlt, bestimmt. Sprich, die reichen Länder dominieren die Politik dieses Fonds nach wie vor. Und die Frage ist, wird sich das ändern oder nicht? Ich bin mal sehr gespannt. Wahrscheinlich so langsam, dass sich an der Politik dieses Fonds trotzdem nichts ändert. Gut, es gab an der Spitze des IWF einen Wechsel. Dominik Strauss-Kahn ist jetzt geschäftsführender Direktor des IWF. Es ist halt kein knallharter Neoliberaler mehr, sondern war halt ein Sozialist aus Frankreich und Wirtschaftsminister unter Jospin, Finanzminister. Das ist natürlich eine Änderung und es wurden auch bestimmte Konditionalitäten, Auflagen entschärft. Ganze Bedingungen wurden abgeschafft. Konditionalitätslinien, da geht es halt um detaillierte Vorgaben, die eigentlich die ganze Wirtschaft betreffen. Die Gesetze bezüglich Corporate Governance, bezüglich wie sie ihr Bankensystem gestalten sollen. Also der IWF ist ja am Ende dazu übergegangen, das bis im Detail die ganzen Gesetze im Bereich Wirtschaft und Finanzen vorzuschreiben. Davon ist man abgekommen, aber die alten klassischen Konditionalitäten, die gibt es halt weiterhin. Und das sind halt so makroökonomische Vorgaben, die beziehen sich halt auf Sparvorgaben, also wie viel gekürzt werden muss, Zinssteigerung, Währungsabwertung. Also das kann man sehen, dass auch in diesen neuen Strukturanpassungsprogrammen sind diese alten Vorgaben halt weiterhin drin. Das führt zum Beispiel dazu, dass jetzt in Osteuropa die Staaten, die Kredite halt vom IWF bekommen haben, die werden gezwungen, in der Krise zu sparen, was ja eigentlich inzwischen sonst überall die Meinung ist, dass man das nicht machen sollte, in der Krise noch zusätzlich sparen, weil man dadurch die Krise noch mehr verschärft. Das ist eigentlich allgemeiner Konsens inzwischen, aber IWF hält immer noch an dieser Politik fest. Frage, ob sich das irgendwann ändert oder nicht. Ja, Fazit, der Neoliberalismus ist tot, es lebe der Neoliberalismus in neuem Antlitz, keine Ahnung. Und deswegen erstes Fazit, Forderung sollte sein, G192 statt G20. Und das bedeutet auch, dass Institutionen wie IWF, Weltbank und WTO abgeschafft und durch Institutionen der Vereinten Nationen ersetzt werden sollten. Wobei ich will hier auch auf eine Kritik eingehen an den Vereinten Nationen. Die kam, habe ich gelesen, von Hugo Chavez selber. Der hat gesagt, ja, Institutionen wie die UNO, sie nutzen unseren Völkern nicht. Und wenn sie unseren Völkern nicht nutzen, dann nutzen sie für gar nichts. Und er sieht das Problem darin, dass bei den Vereinten Nationen eben auch die großen, mächtigen Länder wie USA, Europa weiterhin eine Stimme haben. Und er plädiert dafür, stattdessen Organisationen zu schaffen, die halt vom Süden selber für den Süden geschaffen werden. Also sowas wie ALBA, wie Bank des Südens. Und ich denke, das ist schon auch ein wichtiges Argument. Deswegen wäre halt auch mein zweites Fazit zu sagen, ja, dass wir halt vielleicht heute noch überlegen, wie man Solidarität mit diesen Initiativen, die vom Süden selber geschaffen und dominiert sind, wie man da den Austausch vielleicht verbessern kann, Solidarität. Und dass man mehr weiß, was auch da passiert, wie man das vielleicht ausbauen kann. Ja, das ist die ALBA. Inzwischen sind sie auf wie viele Mitglieder? Auf 9 Mitglieder angewachsen, sehr schön. Minus eins? Naja, gut. Ach so, genau, es ist Wahlkampf. Nächste Woche ist nicht nur der G20-Gipfel, sondern nächsten Sonntag sind auch Wahlen. Und deswegen will ich jetzt auch ein bisschen Wahlkampf machen. Erstmal Wahlkampf für Steinmeier. Steinmeier fördert nämlich plötzlich eine Steuer auf Finanztransaktionen. Und selbst wenn das nicht durchsetzbar sein sollte, international, dann fordert er eine Börsenumsatzsteuer. Super, die Idee hatte schon sein Vorgänger Schröder beim Wahlkampf Und zwar hat er auch schon, Gerhard Schröder hat damals eine Tobin-Steuer gefordert, auch mitten im Wahlkampf. Leider hat man nach dem Wahlkampf nichts mehr davon gehört, es ist gar nichts in die Richtung passiert. Und Frage, ob es diesmal anders ist. Ich glaube, Steinmeier muss erstmal seinen Finanzminister Steinbrück überzeugen mit der Börsenumsatzsteuer, weil von Steinbrück weiß ich, dass er sagt, ja, im nationalen Rahmen kann man das gar nicht umsetzen, man muss da warten, bis alle anderen Länder zustimmen. Das ist auch die Meinung von Merkel. Ja, ich habe ein schönes Foto gefunden. Die sagt halt auch, ja, Steuern auf Finanztransaktionen sind ganz toll, aber alle Länder müssen die gleichzeitig einführen. Und das ist natürlich ein schöner Trick, um zu sagen, ja, wir machen gar nichts, wir warten halt, bis andere was machen. Interessant ist aber, Merkel hat schon im Januar die Forderung nach einem Weltwirtschaftsrat erhoben. Das ist eigentlich auch genau unsere Forderung, G192 statt G20. Das heißt, wir können uns da auch auf Merkel berufen. Sie sagt auch, wir brauchen eigentlich einen Weltwirtschaftsrat, weil die UN sind die einzige Institution, die... es gibt halt kein anderes Gremium, was eine vergleichbare Legitimität besitzt, hat sie gemeint. Fand ich sehr interessant. Dann fand ich aber lustig, stand in dem Artikel, dass Frau Merkel will schon bald den Internationalen Währungsfonds, die OECD, die Weltbank, die WTO und die ILO einladen, um über die von ihr vorgeschlagene Charta und den Weltwirtschaftsrat zu sprechen. Das fand ich sehr lustig, weil diese ganzen Institutionen, diese werden natürlich... Die werden sich natürlich darüber freuen, dass sie sich jetzt bald überflüssig machen durch den Weltwirtschaftsrat. Die werden da bestimmt mit einverstanden sein. Also ist auch da die Frage, ist das ernst gemeint oder was steckt da dahinter? Ich habe die Vermutung, dass das entweder ein strategischer Schachzug war, dass man halt sowas fordert, was bei den Entwicklungsländern gut ankommt. Weil im Gegenzug will man von den Entwicklungsländern Unterstützung für die Forderung nach einem Sitz im Weltsicherheitsrat. Das ist ja so ein altes deutsches Ziel. Deutschland auch, braucht auch einen Sitz in diesem Weltsicherheitsrat. Und ja, was diese Charta des nachhaltigen Wirtschaftens angeht, ja, ist die Frage, ob sie damit Schwarz-Grün vorbereiten will oder ob es, ich glaube, es geht damit dabei um was noch was anderes. Und zwar, denke ich, hat das mit China zu tun. Das heißt, es wird da schon... Also Ziel ist, also gegen wen wird sich so eine Charta richten, habe ich mich gefragt. Eine Charta des nachhaltigen Wirtschaftens, ja, wer wirtschaftet denn nicht nachhaltig? Ich glaube, das ist halt so ein Instrument, mit dem man China-Bashing betreiben kann, mit dem man Protektionismus betreiben kann, indem man sagen kann, ja, in China wird nicht nachhaltig produziert und deswegen wollen wir da keine Importe mehr so zulassen. Ist meine Vermutung, beziehungsweise stand auch in einem Artikel entsprechend drin. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, kommen wir zu den nächsten Parteien. Wobei ich da keine aktuellen Zitate, sondern ein paar ältere Zitate gefunden habe. Das fand ich sehr interessant. Joschka Fischer... Schon zu Beginn der rot-grünen Koalition soll er das gesagt haben, wir können keine Politik gegen die Finanzmärkte machen. Oder ich habe es auch in anderen Versionen gefunden, auf einem Gewerkschaftstag soll er zum Beispiel den Delegierten gesagt haben, ihr glaubt doch wohl nicht, dass ihr Politik gegen die Finanzmärkte machen könnt. Also so eine rhetorische Frage hier, was fällt euch denn ein, seid ihr denn verrückt geworden? Und auch da die Frage, was ist das eigentlich für ein Satz? Was bedeutet das? Das heißt... Man kann nur Politik im Interesse der Deutschen Bank und der großen Versicherungskonzerne machen. Oder ich meine, damit gibt man ja alles ein Stück weit auf. Und interessant, auch zur gleichen Zeit gab es ja Leute durchaus, die versucht haben, Politik gegen die Finanzmärkte zu machen. Es gab Vorschläge zur Regulierung der Finanzmärkte. Damals schon von Finanzminister Lafontaine, der dann aber, ja, ich würde sagen, zurückgetreten wurde. Gibt zwar den Vorwurf, ja, er hat da alles hingeschmissen und hat sich verdrückt, aber der Punkt war ja einfach, er konnte seine Forderungen, seine Ziele noch nicht mal in seiner eigenen Koalition bei der SPD und Grünen durchsetzen, sondern da gab es halt selber einen neoliberalen Schwenk hin zu Agenda 2010, das Ganze ist ja bekannt. Ja, ich komme zum Schluss, weil ich fand dieses Zitat schon sehr interessant. Dieses, ja, wir können keine Politik gegen die Finanzmärkte machen, weil das ein Diesem Argument begegnet man in verschiedenen Formen ja immer wieder. Da will man irgendwie höhere Steuern auf Vermögende, dann heißt es ja, aber dann fliehen die doch aus dem Land, das kann man doch alles nicht machen, das geht doch nicht. Und tatsächlich ist es ja auch so, ich glaube, das ist nicht einfach. Politik gegen die großen Banken, gegen die Vermögenden. Es gibt ein paar Länder, die sowas wagen, aber da weiß man ja auch, was da passiert. Also da ist auch ein Punkt, was können wir in dem Fall von Ländern des Südens lernen, die das versuchen. Man kann auf jeden Fall lernen, dass es nicht einfach wird, dass man sich auf enorme Widerstände, Medienkampagnen, alles Mögliche gefasst machen muss. Aber trotzdem, mein Fazit, es ist möglich, Politik gegen die Finanzmärkte zu machen, und es bleibt einem gerade jetzt auch in der Krise eigentlich nichts anderes übrig. Ja, das war's, danke. Vielleicht noch meine Zusammenfassung. Vielleicht für die Diskussion, was kann man tun? Was sind die Punkte, wo man weiterarbeiten kann? Einmal Stichwort G192 statt G20. Da kann vielleicht Petro noch was zu sagen. Dann Solidarität mit ALBA, mit der Bank des Südens. Oder einfach, wie kann man da die Informationen verbessern, mehr erfahren, was da passiert an Entwicklungen. Und das fand ich auch, finde ich, ist ein spannendes Projekt von ATTAC, dieses Bankentribunal. Da will ich mich selber dran beteiligen, weil ich denke, das muss man einfach jetzt machen, zu gucken, welche Banken waren in der Krise wie involviert, und dass man da mal versucht, das aufzudecken und aufzuarbeiten, wer da die Profiteure sind. Ja, Dankeschön.